Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir sind dem Herrn dankbar für diese Tage und natürlich für alles, was wir hier hören dürfen, was auch unsere Kinder hören dürfen, die jetzt zusammen sind. Möge der Herr auch dort Gnade zum Reden und zum Hören geben. So wie wir das auch in dem Lied gesungen haben, muss der Herr unser Denken, ja, unser Tun und Lassen bestimmen. Darum geht es in unserem Leben. Ja. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche tolle Sachen tun, sondern dass jeder an dem Ort, wo er steht, das Licht ausstrahlt, das der Herr in ihn hineingelegt hat. Ja, darum geht es. Und das hat mit Selbstverwirklichung und sonstigen irdischen Dingen nichts zu tun. Ich habe mich gefreut auch über die Bemerkung vom Hermann, dass er gesagt hat, dass es ihn freut, dass wir die ganze Schrift betrachten. Das ist auch immer wieder mein Anliegen gewesen und das habe ich von den Brüdern gelernt, unter denen ich groß geworden bin. Ja? Und da ist ja auch ein ganz wichtiges Wort vom Apostel Paulus mir in dieser Beziehung groß geworden. Und zwar in 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23. Das hat vielleicht zunächst einmal gar nichts damit zu tun, aber doch. So rühme sich denn niemand der Menschen. Und jetzt kommt es, was ich meine. Denn alles ist euer. Und jetzt zählt Paulus auf, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber Christi, Christus aber Gottes. Und wenn schon das All und Tod und Leben unser sind, wie viel mehr die ganze Schrift? Ja, ist doch die Schrift das, was von ihm redet. Und der Petrus hat ein wunderbares Wort gesagt in 1. Petrus 1, Vers 11, dass nämlich der Geist des Christus in den Propheten redete. Das heißt, die ganze Weissagung der Schrift, und die Schrift besteht ja im Grunde nur aus Weissagungen Gottes, ja, die wurde durch den Geist bewirkt, der in uns Wohnung genommen hat. Ja? Und damit ist auch der Christus gegenwärtig, weil man kann den Geist des Sohnes nicht vom Sohn trennen und auch den Geist Gottes nicht von ihm. Ja? Und es ist ein einziger Geist, der beide, ja, jetzt sage ich mal vorsichtig, beseelt, ja, treibt. Ja? Und dieser Geist ist auch in uns. Wir sind daran, über die Gleichnisse Jesu nachzudenken, natürlich nicht über alle. Ich hatte gesagt, es gibt über 50 Gleichnisse und Bilder, die der Herr Jesus im Laufe seiner Predigt verwendet hat. Und um die geht es, dass wir die betrachten. Aber der Zeitbegrenzung halber können wir nur wenige anschauen. Ja? Und da wollen wir uns auf einige wichtige begrenzen. Und ich will damit beginnen, dass ich noch einmal die letzte Folie 7 aus der Vorbetrachtung an die Wand werfe. Ja, Licht aus. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig noch, die Folien zu lesen. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, der möge es mir sagen, dann schicke ich es per Mail oder per Post. Und die Datei, wo die Folien drin sind, die wird auch auf der CD sein. Ja, auf der MP3-CD, sodass wer einen PC zu Hause hat, das auch dort lesen und ausdrucken kann. Was hatten wir als Summe aus der letzten Betrachtung gefunden? Wir hatten 5 Fragen gestellt und 5 Antworten gegeben. Erstens, zu wem spricht der Herr Jesus in Gleichnissen? Antwort, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zweitens, warum verwendet er Gleichnisse? Antwort, weil den Volksmengen nach der Prophetie des alten Bundes das Verständnis der Geheimnisse der Königsherrschaft Gottes oder der Königsherrschaft der Himmel, in Klammer, noch nicht geoffenbart oder weil es ihnen eben noch verschlossen ist. Nicht aber den Jüngern, und es waren seine Auserwählten. Und da gehörten alle die dazu, die den Herrn Jesus als Messias erkannt hatten. Drittens, zu wem war der Herr Jesus denn zuerst gesandt? Und da sagt er selber, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und alle Schafe sind verloren. Ja? Viertens, zu welchem Zweck kam er in diese Welt herein, in diesen Kosmos herein? Dazu hatten wir eine dreifache Antwort. A, um erhöht zu werden, wie einst Mose die Schlange erhöhte in der Wüste. B, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern Leben habe, das die Zeitalter überdauert. Ja, äonisches oder ewiges Leben. C, Gott sandte seinen Sohn nicht, dass er den Kosmos richte, sondern dass er durch ihn errettet wird. Und schließlich die fünfte Frage, welches Generalthema behandelt denn der Herr Jesus in den Gleichnissen? Und da ist die eindeutige Antwort, die Königsherrschaft Gottes bzw. der Himmel und was mit ihrer Errichtung zusammenhängt. Ja, das ist eine Globalaussage, ja, alles was mit der Königsherrschaft zu tun hat, das behandelt der Herr Jesus in den Gleichnissen. Wir kommen nun an die Gleichnisse Jesu bei Matthäus. Wir fangen vorne an im Evangelium und konzentrieren uns dann auch später auf Matthäus 13. Auch dort können wir nicht alle 8 Gleichnisse behandeln, denn sonst kommen die einzelnen Gleichnisse einfach zu kurz. Das Matthäus-Evangelium wie auch die übrigen haben zum Hauptinhalt das Wirken des Herrn Jesus auf dieser Erde unter seinem Volk. Und sie sind durch 2 Begriffe besonders geprägt, nämlich die Königsherrschaft oder das Königreich und den König selber. Bei Matthäus wird diese Königsherrschaft noch mit dem Begriff der Himmel ergänzt. Königsherrschaft der Himmel. Und das ist ganz einfach die Ausprägung der Königsherrschaft Gottes auf dieser alten Erde noch. Ja, die Königsherrschaft Gottes ist ja nach Psalm 145 eine Königsherrschaft über alle Zeitalter weg. Das ist keine Frage. Aber Gott hat einen Äon, ja, ein Zeitalter dafür reserviert, dass diese Königsherrschaft auf der Erde wirksam wird. Auf der nächsten Folie 8, ich nenne die Nummer, ja, dass wer die Datei hat, nachher auch den Zusammenhang zum Vortrag findet. Das Matthäus-Evangelium ist aufgrund der Tatsachen, die ich eben nannte, in bestimmte Abschnitte eingeteilt. 4 Abschnitte, die habe ich nicht erfunden, sondern die habe ich aus der Companion Bible von Bullinger entnommen, weil ich sie sehr gut fand. Der erste Abschnitt, das sind die Kapitel 4, 12 bis 7, 28. Dort wird die Königsherrschaft der Himmel verkündet oder proklamiert. Zweitens, Kapitel 8, Vers 1 bis 16, Vers 20, dort geht es um den König, also um den, der die Königsherrschaft ausübt. Die Kapitel 21, 1, der vierte große Abschnitt, bis 25, 46, da geht es darum, dass die Königsherrschaft vom Volk Israel abgelehnt wird. Dann haben wir noch 2 Abschnitte, nämlich vor Kapitel 4, Vers 12 und nach Kapitel 25, 46. Da geht es in 1 bis 4, 12 um die Einleitung, das Geschlechtsregister des Königs, die Geschichte des Johannes und des Herrn Jesus bis zu seiner Versuchung. Und schließlich in den Kapiteln 26 bis 28 geht es um das Leiden, die Kreuzigung und die Auferstehung sowie die Dienstanweisung seiner Apostel für das Königreich. Ja, wir hatten von der Taufe gesprochen. Und der sogenannte Taufbefehl, ein Begriff, der in der Schrift nicht vorkommt, ja, der betrifft die Aktion des Taufens innerhalb der Königsherrschaft Gottes, wenn sie auf der Erde durch den Sohn ausgeübt wird. Die ersten Gleichnisse des Herrn Jesus finden wir auf seiner Bergrede oder der Bergpredigt, also Matthäus 5 bis 7. Sie wird nur bei Matthäus und direkt nach seiner Versuchung geschildert. Als Johannes der Täufer von Herodes ins Gefängnis gesetzt worden war, verließ der Herr Jesus den Bereich am Jordan, wo der Johannes zuvor getauft hat. Und er verließ auch Nazareth nach Kapitel 4, Vers 13, und er bewohnte ein Haus in Kapernaum. Er hat also praktisch seine Familie verlassen und ist direkt an den See gezogen. Wir lesen über seinen Dienst, Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn die Königsherrschaft der Himmel ist greifbar geworden. Ja, nicht da hinten an der Tür, sondern hier greifbar geworden. Er ruft unter anderem Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die beiden Söhne des Zebedäus, als seine ersten Jünger. Und Matthäus schreibt in Vers 24 in Kapitel 4 weiter, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte, was? Das Evangelium der Königsherrschaft. Und was macht er jetzt weiter? Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das heißt, das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel ist mit diesen Tätigkeiten direkt verbunden. Heilung aller Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Solange die Königsherrschaft aber nicht da ist, gilt auch dieses nicht. Das heißt, während des Gemeindehaushaltes, ja, möchte ich mal sagen, da wird nicht jede Krankheit geheilt, sonst würden wir alle gesund sein. Ja, da wird nicht jedes Gebrechen geheilt, sondern einmal heilt der Herr und das andere Mal gibt er Kraft, die Krankheit zu ertragen. Ja. Und das müssen wir einfach sehen. Und deshalb, wenn Leute kommen und sagen, ja, wenn du krank bist oder wenn du depressiv bist, dann ist dein Glaube nicht in Ordnung. Dann ist es eine Katastrophe. Und das ist eine Versündigung am Worte Gottes. Das nebenbei. Jesus bezeugt, dass die Königsherrschaft der Himmel nahe gekommen ist und er predigt das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel. Und danach, nachdem er seine 12 Apostel erwählt hatte in Matthäus 10, haben die genau dieselbe Botschaft weiter gepredigt. Nahe gekommen heißt, dass sie greifbar nahe ist, diese Königsherrschaft, oder man kann es auch wiedergeben, sie ist im Begriff anzubrechen. Ja? Der Paulus verwendet übrigens genau diese Aussage auch in Römer 13, Vers 11 und 12. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Der Tag ist nahe, da kann man auch wiedergeben, der Tag ist greifbar. Und er war es auch damals noch, denn der Paulus hat sich zum Beispiel zu denen gerechnet, zu der Zeit, die bei der Entrücknung noch lebend übrig bleiben. Ja, warum? Weil die Gnadenzeit für Israel zu dem Zeitpunkt eben noch nicht abgelaufen war. Und hätte Israel Buße getan, dann wäre auch das Reich direkt gekommen. Das ist eigentlich sehr logisch. Und erst später finden wir in der Botschaft des Paulus eine andere Sichtweise. Und es ist nicht so, dass der Paulus sich da geirrt hätte, ja, sondern er hat sich an die Vorgaben seines Herrn gehalten, in dem, was er predigte und was er schrieb. Nun gehen wir zu den Gleichnissen aus der sogenannten Bergpredigt. zwei Gleichnisse finden sich zu Anfang und ein weiteres am Abschluss dieser Rede des Herrn auf dem Berg. Welcher Berg es war, wird uns nicht berichtet. Dass die Rede auf dem Berg stattfand, hat ganz sicher einen Hintergrund in der Prophetie Daniels. Ich lese dazu Daniel 2, Vers 34 und 35. Du schautest, sagt Daniel zu Nebukadnezar in seiner Auslegung, bis ein Stein sich losriss ohne Hände. Wer ist der Stein? Der Sohn. Ja, der Fels, der Stein, der herunterkommt, ohne Hände, ohne menschliche Vermittlung. Und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Zugleich aber das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Ja, das ist dieses Bild aus dem Traum Nebukadnezars und deshalb nimmt der Herr Jesus auch damit Bezug auf diese Prophetie, dass er sich auf einen Berg stellt und darüber redet, was in seiner Königsherrschaft passiert. Ja? Deshalb hat er in seinen Handlungen und in seinen Predigten sich immer auf die Weissagung abgestützt, die schon vorhanden war. Nun im nächsten Punkt, das Salz der Erde und das Licht des Kosmos. Die sogenannte Bergpredigt haben wir Kapitel 5 bis 7. Sie ist im engeren Sinne das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel. Man könnte auch sagen, es ist die Proklamation der Königsherrschaft der Himmel. Und es gibt sogar ein Gebet, das sich exakt um die Königsherrschaft der Himmel dreht. Welches ist das? Das Vaterunser, ja. So hat der Paulus der Gemeinde nicht nur ein Gebet hinterlassen, sondern drei Gebete, nämlich Epheser 1 bis 3, ja, dann Kolosser 1 ab Vers 9 ist es, glaube ich, bis 11 und schließlich in Philipper 1 haben wir noch ein Gebet für die Gemeinde. Und wer will, kann noch ein viertes nehmen in Kapitel Kolosser 2, 1 folgende. Seine Rede beginnt mit neun Aussagen, die alle anfangen mit dem Satzteil selig sind. Den im Geist Armen, Verse 3 und 8, den um ihrer Gerechtigkeit willen Verfolgten, ihnen ist die Königsherrschaft der Himmel verheißen. Matthäus 5, Vers 12 sagt er, freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und dieser Satz zeigt unmissverständlich an, dass der Herr Jesus hier nur sein Volk anspricht, ja, weil er von den Propheten redet. Denn das waren die Propheten Israels. Und diese neun Aussagen, die grenzen jeweils einzelne mit bestimmten Eigenschaften aus einer Gruppe aus, nämlich die im Geist Armen und so weiter. Und zwar alle, welche sich nicht so verhalten wie die, die der Herr jeweils glückselig nennt. In den Versen 13 und 14 aber spricht er dann alle Hörenden gleichermaßen an, alle, die dazuhören auf dem Berg, ohne dass er irgendjemand ausgrenzt. Und das heißt, er spricht Israel als Ganzes an und er erklärt ihnen eben ganz Israel, ihren Auftrag in Form von Gleichnissen und Bildern. Und jetzt kommt das erste Gleichnis in Vers 13. Und da steht ihr. Und jetzt können wir aus dem Gesamtzusammenhang sagen, in Klammer dazu, ihr verlorenen Schafe aus Israel seid das Salz der Erde. In Vers 14 wieder ihr verlorenen Schafe aus Israel, seid das Licht des Kosmos. Beide Bilder beschreiben den Auftrag, den Israel Und zwar das zurechtgebrachte Israel natürlich dann im Reich der Himmel haben wird. Und er deckt sich mit der Bestimmung Israels, wenn man die folgenden Verse dort in Kapitel 5 mit den Aussagen der fünf Bücher Mose vergleicht. Zum Beispiel 2. Mose 19, wo Gott sagt, dass sie ein Volk von Priestern sein sollen für alle Nationen. Ja, das ist der Auftrag, den Israel, das zurechtgebrachte Israel, dann ausführen wird. 9. Folie. Da geht es jetzt um das Salz. Was ist das Salz? Es bedarf wenig Salz, um ein Gericht schmackhaft zu machen. Wenn das Salz mehr ist als die Suppe, dann isst die keiner. Oder? Und das Salz ist auch dafür da, um Fäulnis zu verhindern. Ja? Geselchtes oder gesalzenes Fleisch, das hält Monate und Jahre. Wenn es trocken ist, kann man das Jahre aufbewahren. Ja? Israel ist die geringste aller Nationen der Erde, wie Gott durch Mose in 5. Mose 7, 5 bis 8 erklärt. Die Stelle dürft ihr dann für euch selber lesen. Wenn sie dann als Volk ihrem Gott treu nachwandeln werden, dann können und werden durch ihr Zeugnis eine Menge Nationen der Erde gesunden. Ja, das zurechtgebrachte Volk Israel wirkt dann als das Salz, ja, und verdrängt die Fäulnis. Zurzeit sind sie noch ein Fluch nach Sacharja 8, Vers 13. Also ist das Salz der Erde momentan kraftlos, wie der Herr sagt. Ja, man könnte sogar den Spieß rumdrehen. Zurzeit fördern sie die Fäulnis noch. Ja? Der Herr sagte damals in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz unsalzig, ja, heißt es eigentlich, geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Frage, ist das nicht im Jahr 70 passiert? Hat nicht der Herr das Salz rausgeworfen? Exakt. Und wir sehen, wenn wir bei der Schrift bleiben, dann wird alles einfach. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir stundenlang irgendwelche Ersatztheorien verbreiten. Israel kann dann erst wieder als göttliches Salz wirken, wenn es als Ganzes zurechtgebracht sein wird, vorher nicht. Nun das Licht auf der nächsten Folie 10. Das Licht auf dem Lampengestell. Prinzipiell sprechen beide Bilder, also das Bild vom Licht und vom Salz, vom selben Tatbestand. Und der Herr Jesus legt die beiden Gleichnisse in Vers 15 und 16 selber aus. Seine Auslegung zeigt genau den Auftrag Israels, zunächst an den Nationen, ja bis hinein in den ganzen Kosmos einmal. Wenn man an das neue Jerusalem denkt, ja, wo der Strom ausgeht und Blätter für die Heilung der Nationen sind und so weiter. Jesus erklärt eine Stadt, indem er auslegt, was das Licht bedeutet. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jerusalem, der Berg Zion, sind beides keine verborgenen Orte. Die sind heute in aller Munde, allerdings in einem negativen Sinne. Denn Israel ist bereits zum Laststein der Nationen geworden. Das muss nicht mehr erst werden. Da sind wir schon mittendrin. Und es wird auch zunehmen. Aber ihre Bestimmung ist natürlich eine völlig andere. Und die befinden wir zum Beispiel bei Micha, was ich stellvertretend lesen möchte. Der Micha war ein Zeitgenosse Jesajas, Amos und Hoseas. Also alle vier Propheten haben zu diesem Thema etwas gesagt. Der Herr hat 4 Zeugen genommen zu jener Zeit, ja, als das ausgesagt wurde. Ich lese Micha 4, 1 bis 8. Parallel dazu kann man Jesaja 2, 2 bis 4 lesen. Da steht teilweise wörtlich dasselbe. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhabend sein über alle Hügel. Auch hier haben wir dann Hinweis, warum der Herr Jesus auf den Berg gegangen ist, um zu reden. Ja? Weil er das äußerlich, körperlich dargestellt hat, was die Prophetie geredet hat. Und Völker, heißt es weiter, werden zu ihm strömen. Die muss man gar nicht holen, die werden strömen. Warum? Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes und zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Was sagen die heute? Macht Israel platt und es wird Frieden geben auf Erden. Ja, das sagen sie. Ob es bei der UN ist oder sonst wo. Denn von Zion aus wird ausgehen die Weisung, heißt es eigentlich. Ja, Torah heißt im eigentlichen Sinne Weisung. Ja, auch Gesetz natürlich, aber es heißt Weisung. Das heißt, die Weisung, die den Weg weist, die wird ausgehen von Zion und nicht von der UN oder sonst wo. Schon gar nicht von Europa. Und das Wort Jahwes von Jerusalem, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtige Nationen bis in die Ferne. Wir werden staunen, wie viele Nationen alle Gerichte der Offenbarung überleben werden. Ja? Das steht hier. Ja? Weil sonst würde das Wort ja gar nicht in Erfüllung gehen können, wenn alles platt gemacht würde durch die Gerichte in der Offenbarung. Ja? Natürlich wird über die Hälfte der Menschheit umkommen, das steht in der Offenbarung an 2 Stellen. Aber es werden alle übrig bleiben, eine ganze Menge. Und was heißt es jetzt weiter? Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Wintermessern. Nicht wird die Nation wie der Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das hat die Menschheit versucht und versucht es weiter und die Pazifisten sind auf verlorenem Posten. Man wird es nicht schaffen. Ja, warum? Weil die Voraussetzung fehlt, nämlich, dass der in Zion bereits gesalbt ist, nach Psalm 2, die Herrschaft übernimmt. Und erst dann wird dieses Wort in Erfüllung gehen. Folie 11. Das ist es, was der Herr Jesus hier gerade auf dem Berg seinem Volk zuruft. Matthäus 5, Vers 16. Also, wie die Lampe in Vers 15, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten oder rechtschaffenen Werke sehen und euren Vater in den Himmeln, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Haben wir das nicht gerade bei Micha gelesen, dass die Nationen das machen? Genau das. Nehmen wir noch 2 Beispiele aus der Zeit, da Israel zurechtgebracht sein wird, welche Wirkung dann im Sinne der beiden Gleichnisse Jesu von ihm ausgeht. Ich habe die beiden Stellen, weil sie ganz besonders wichtig sind, hier mit auf der Folie hingeschrieben. Wenn du umkehrst, Israel, spricht Jahweh, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust und nicht mehr umherschweifst, sondern schwörst, so wahr Jahweh lebt, in Wahrheit, in Recht oder in gerechter Sache und in Gerechtigkeit, so werden die Nationen sich in ihm, nämlich in Jahweh, segnen und sich seiner rühmen. Das heißt, die Umkehr der Nationen ist an die Umkehr Israels gebunden. Und zwar die Umkehr der Nationen als ganze Nationen natürlich. Ja. Die Gemeinde sind ja nur wenige Auserwählte. Ja, für die gilt das Wort überhaupt nicht hier, ja, sondern das gilt für Israel und die Nationen im Tausendjahrreich. Jeremia 33, Vers 7 bis 9, da heißt es: Und ich werde die Gefangenschaft Judas und die Gefangenschaft Israels wenden und werde sie bauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, womit sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Missetaten vergeben, womit sie gegen mich gesündigt haben und womit sie von mir abgefallen sind. Der Abfall war immer das Problem Israels. Bis zu dem, der in seinem eigenen Namen kommt, ja, von dem Paulus in 2. Thessalonicher 2 schreibt, dass der Abfall kommt. Da ist nicht der Abfall von irgendeiner Kirche gemeint, sondern der Abfall Israels von dem wiedererrichteten Gesetzesdienst, den die beiden Zeugen, der im Zusammenhang mit den beiden Zeugen wieder eingerichtet wird, von da werden sie abfallen. Denn der Mensch der Sünde wird das Opfer aufhören lassen und sich selber als Gott darstellen. Ja. Und sie, ja, nämlich Jerusalem in Vers 9, soll mir zum Freudennamen, zum Ruhm und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, welche all das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute. Stellt euch das mal vor. Und über all den Frieden, den ich ihr, nämlich Jerusalem, angedeihen lasse. Das ist ganz kostbar. Genau das, was der Herr in Matthäus 5, Vers 16 sagte, wird dann Wirklichkeit. Aber erst eben dann. Hier gäbe es noch eine ganze Menge mehr Stellen, aber die würden jetzt den Rahmen sprengen, das zu lesen. Wenn ich nur mal an den Psalm 72 denke, dann könnt ihr ja mal für euch lesen. Natürlich gilt es auch in Beziehung der Menschen untereinander. Wer nach den Ordnungen Gottes wandelt, nämlich nach den Ordnungen, die für ihn gegeben sind, also wir nach den Ordnungen des paulinischen Evangeliums, der fällt auf. Ja, in seinem Wandel. Da braucht er gar nicht sich groß kümmern. Ja, einfach nach der Ordnung wandeln und dann fällt man auf. Und er bleibt nicht verborgen. Dem Leib des Christus sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 2, 14 bis 17: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis jedem an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Natürlich nicht wir selber, ja, sondern wir sind tüchtig gemacht. Und dann wird es passieren. Und jetzt kommt noch was Wichtiges weiteres. Denn wir handeln nicht oder treiben nicht, handeln oder verfälschen nicht, wie die vielen, das Wort Gottes. Sondern aus Lauterkeit, sondern aus Gott, vor Gott reden wir in Christo Jesu. Und da möge sich doch jeder selber prüfen, ja, sage ich mir zuerst, ob er wirklich, ja, ein solcher Brief Christi ist. Ob ein Geruch vom Leben zum Leben von mir ausgeht, da muss ich immer wieder gucken, stimmt denn das, was da steht? Ja? Oder bin ich ein Ekel für meine Umgebung? Ja? Kann es meine Frau um mich aushalten oder nicht? Oder meine Nachbarn oder meine Freunde und so weiter? Das sind die Fragen, die da zur Debatte stehen. Möchte doch der Herr dieses vermehrt Wirken in einem jeden von uns. Noch ein Wort, das die Stellung des Leibes Christi zum Kosmos beschreibt, als Gegensatz zu dem, was wir eben vom Licht des Kosmos, das Israel ist, aussagt. Der Leib des Christus wird ja während der Nacht zubereitet. Und was steht von der Nacht da? Was sagt der Herr Jesus in Johannes 9? Da kann niemand wirken. Außer ihm natürlich, klar. Aber sonst niemand. Solange Israel noch unter der Decke ist und zu einem wesentlichen Teil verstockt ist, ist es Nacht. Matthäus 5 bis 7 handelt dazu im Gegensatz bereits vom Tag, wenn der Sohn Gottes auf dieser Erde gegenwärtig ist, um sein Königreich, sein Königtum in Zion ausübt. Und erst dann funktioniert Israel seiner Bestimmung entsprechend. Was sagt Paulus nun dem Leib Christi in Philipper 2, 14 bis 17? Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet oder aufgeht, jetzt heißt es richtiger, wie Lichtträger. Ja, jeder Glaubende ist ein Lichtträger. Er ist nicht das Licht, wie Israel sein wird. Ja? Er ist Lichtträger. In dem Kosmos darstellen oder festhalten das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Der Unterschied ist offensichtlich. Himmelslichter fallen nur in der Nacht auf. Wir sehen jetzt keine Sterne, auch die hellsten nicht. Und das ist eben die Nacht, in der wir gegenwärtig leben. Und jeder, der das Licht in sich trägt, fällt auf. Er ist wie eine Orientierung, solange wie er an dem Platz steht, wo der Herr ihn hingestellt hat. Wenn wir eigenmächtig in der Gegend rumlaufen, dann sind wir keine Lichter mehr, keine Orientierung mehr. Dann sind wir Planetes. Das heißt nach dem Griechischen Irrsterne. Ja? Die also in der Gegend rumlavieren. Nur die Fixsterne sind eine Orientierung in der natürlich kosmischen Nacht. Und die Gemeinde ist eben nicht das Licht des Kosmos. Noch ist sie das Salz der Erde. Ja? Paulus verwendet diesen Begriff überhaupt nicht. Ja? Zum Beispiel. Das ist eindeutig Aufgabe Israels, so wie der Herr in dem Gleichnis klar bezeugt. Nächste Folie 12. Da geht es jetzt in Matthäus 7 auf das Bauen auf Sand oder Felsen. Interessant ist, dass der Herr Jesus seine Rede praktisch mit Gleichnissen beginnt und mit einem Gleichnis abschließt. Ja? Er fasst die Konsequenz aus seiner ganzen Rede im Gleichnis vom Bauen auf Sand oder auf den Felsen zusammen. Es sind die Verse Matthäus 7, 24 bis 27. Und zum Glück auch hier wieder legt der Herr Jesus dieses Gleichnis selber aus. Also verliert bitte keinen Gedanken über die Auslegung, die ist gegeben. Ja? Bauen auf den Felsen heißt Hören und Tun des Evangeliums der Königsherrschaft der Himmel. Bauen auf Sand entspricht dem Hören allein. Ferner sehen wir auch aus diesem Gleichnis, dass die Botschaft Jesu, egal ob das Haus nun auf dem Felsen steht oder auf dem Sand, dass es massiven Widerstand ausgesetzt ist. Nämlich im Gleichnis geht es da um Sturm und Platzregen. Es sind Angriffe aus der Finsternis, so wie etwa das Unkraut im Weizen oder auch der Sauerteig der Bosheit, der unter die Königreichsbotschaft vermischt, das ganze Mehl durchsäuert. Ja? Die gleichen Wirkungen und damit wird diese Botschaft komplett verdorben. In dem Gleichnis steckt weiter drin, dass das Bauen auf den Felsen ein Bauen auf Christus ist. Denn wer ist denn der Fels? der Christus, der sie begleitete, damals in der Wüste bereits. Und es deutet die Schrift bereits im Lied Moses an, ihr kennt alle den Vers ganz sicher auswendig, 5. Mose 32, Vers 4, der fängt an, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind Gericht, heißt es dort, nicht nur Recht, sondern Gericht. Es gibt einen Weg, der geht zum Leben. Alle Wege sind Gericht. Ja? Und da heißt es weiter, ein Gott, ein El, der Treue, ohne Trug, gerecht, ungerade ist er. Und der Petrus nimmt zum Beispiel in 1. Petrus 2, 22, 23 auf diesen Vers Bezug, indem er sagt unter anderem, dass in dem Munde Jesu kein Trug erfunden wurde. Ja? Das ist ein Bezug direkt auf diese Aussage, die in der Wüste gemacht wurde. Dann haben wir in Jesaja 26, Vers 4, die Stellen stehen auch alle da auf der Folie, Jahwe ist der Fels der Äonen. Oder in Kapitel 9, Vers 6, einer seiner Namen, Vater der Äonen, Vater der Zeitalter. Und aus Hebräer 1, Vers 2 wissen wir, dass Gott durch den Sohn die Zeitalter gemacht hat, nicht nur die Welten, ja. Dort steht die Zeitalter, die waren zuerst gemacht und dann Welten. Ja? So muss man das richtig lesen. 1. Korinther 10, Vers 4 habe ich schon gesagt, der Fels aber, der sie begleitete, war der Christus. Und wundert uns noch, dass der Herr Jesus daraus ein Gleichnis baut, ja? Wenn man von einem Haus auf dem Felsen redet, ja? Weil die Begriffe alle schon da sind. Und deshalb konnte, wer Ohren hat zu hören damals, wer zu den Auserwählten gehörte, der hat sofort gemerkt, jawohl, jetzt kommt endlich der, von dem schon der Mose geredet hat. Oder die Propheten. Und so schließt sich der Kreis sehr einfach, wenn wir die Schrift befragen und wenn wir unsere eigene Zeichendeuterei sein lassen. Nur noch etwas zum Sand. Nächste Folie 13. Sand steht in der Schrift allgemein für eine große Menge, mindestens augenscheinlich eine unzählbare Schar. Und sie steht auch für die Weite des Herzens. Und wohl uns, ja, wenn der Heilige Geist es schafft, dass er unsere Herzen weit macht. Was musste denn der Paulus einmal den Korinthern sagen? Ihr seid was? Beengt in euren Herzen. Und man merkt es einem Menschen an, ob er ein enger Mensch ist. Ja, um den ist es manchmal nicht so einfach auszuhalten. Wer aber ein weites Herz hat, der tut wohl, der tut der Seele wohl, der wirkt reinigend und heilend für andere. Und das ist doch das, was wir eigentlich sein sollten. Sand ist zudem ein Maß oder eine Mengenanzahl Israels. 1. Könige 4, Vers 20 bis 25 zeigt, dass diese Verheißung, die an Abraham, Jakob und Isaak einst geschah, tatsächlich auch in Erfüllung gegangen ist. Dass nämlich Israel geworden war, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist an Menge, oder wie die Anzahl der Sterne am Himmel geworden ist. Ich habe die Stellen da jeweils hingeschrieben, die könnt ihr dann für euch mal nachlesen. 1. Mose 22, 32, 5. Mose 1 und 10, dort stehen diese Zusammenhänge. Ein wichtiger Zusammenhang ist noch das Wort in Jeremia 5 und das beschreibt, sagt was über den Fortbestand Israels aus. In Jeremia 5, 22 lesen wir, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht Jahweh, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer der Nationen Sand zur Grenze gesetzt habe, eine Schranke für Zeitalter, die es nicht überschreiten wird. Und es regen sich seine Wogen, aber sie vermögen nichts und sie brausen, aber sie überschreiten sie nicht. Das heißt, die Nationen werden nie eine Chance haben, Israel komplett auszulöschen. Ja, weil Israel ist der Sand, ja, und die Nationen werden durch das Meer dargestellt. Wenn wir nun auf das Gleichnis Jesu von diesem Vers aus zurückschauen, ja, dann können wir auch noch einen Schluss daraus ziehen. Auf Sand bauen heißt auch auf Menge bauen. Ja. Sand, Menge Israels. Wer also auf die Menge baut, der kann Schwierigkeiten kriegen. Das Hören allein ist Sand. Ja, wenn wir also nur hören, dann entspricht es einem auf Sand bauen, auf Menge bauen, auf Glorioses bauen, auf Massen bauen. Ja, das hängt einfach irgendwie damit zusammen. Das Hören allein ist Sand und ist nur die Hälfte der Gottesbotschaft. Nur wenn es mit dem Tun, zunächst mal mit dem Glauben und dann mit dem Tun vermischt ist, dann ist es richtig und dann entspricht es auch dem Bauen auf Felsen. Wer also auf Sand baut, man könnte auch noch erweitern, wer auf sich selber baut, wer auf seine eigene Kraft setzt, ja, bei dem ist es genauso, wie wenn er auf Sand baut. Nun gehen wir zum nächsten Punkt, Matthäus 9. Da sind die Gleichnisse vom Flicken und Weiden enthalten und sie stehen in dem Abschnitt Matthäus 8 bis 16,20, der über den König Israels spricht und ihn proklamiert, sein Reden und sein Tun unter dem Volk. In Matthäus 9, wo die Gleichnisse dann vorkommen, dort bricht die ganze Kluft zwischen dem israelitischen Klerus, wie er sich bis dahin entwickelt hatte im Laufe der Jahrhunderte, und dem Reden und Tun des Sohnes des Menschen hervor. Man kann das bereits am Ende der Bergrede erahnen, wo da steht in Matthäus 7, 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ja, warum denn? Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Damit ist also der Krieg, ja, den die Schriftgelehrten mit dem Herrn Jesus hatten, bereits vorprogrammiert am Ende der Bergrede. Und das Volk hatte es erkannt. Die Volksmengen hatten das sogar erkannt, obwohl die noch eine Decke auf den Augen hatten damals und auf ihrem Herzen. Die Haltung der Pharisäer und sein Wirken zeigt exemplarisch Matthäus 9, Vers 33 bis 35.
Hast du dazu eine Folie?
Ja, es kommt noch eine, ja. Es wird, da steht die Erklärung dann drauf. Matthäus 9, 33 bis 35, da heißt es, und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen verwunderten sich und sprachen, niemals ward es also in Israel gesehen. Das heißt, es war ein exorbitantes Ereignis. Ja, das war völlig herausragend. Die Pharisäer aber, also die, die sich auf Moses Stuhl gesetzt hatten, wie der Herr Jesus mal in Matthäus 23 sagt, die sagen, er treibt die Dämonen aus in der Kraft des Baal-Sebub. Das war der Gott von Ekron übrigens, ja, den Obersten der Dämonen. Und Jesus, er zog umher durch alle Dörfer und Städte und er lehrte in ihren Synagogen und er heroldete oder predigte das Evangelium der Königsherrschaft und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Die Frage der Jünger nach dem Fasten, die Frage der Jünger Johannes nach dem Fasten, Der Jünger Jesu in Vers 14 löst dann die Gleichnisse von dem neuen Flecken auf dem alten Kleid und den verschiedenen alten Weinen in ihren zugehörigen Schläuchen schließlich aus. Zuvor geht der Herr auf die Frage ein und er gibt wichtige Begriffserklärungen ab. Und wieder benutzt er in Vers 14 und 15 Symbole, die mit Israel zusammenhängen. Er sagt nämlich, er ist der Bräutigam und seine Jünger nennt er Söhne des Brautgemachs. Das heißt, die Jünger waren solche, die mit der Ausrichtung der Hochzeit für die Braut Israels beschäftigt sind. Und diese Hochzeit stand ja damals nahe bevor. Beweis ist das Gleichnis von der königlichen Hochzeit in Matthäus 22. Das können wir jetzt nicht behandeln, aber hier der Hinweis. In Johannes 3 haben wir von Johannes dem Täufer ein Zeugnis zum gleichen Thema. Seine Jünger, ja, die waren ganz fixiert auf den Johannes, zumindest die meisten, die sind nicht ganz glücklich, dass nun viele dem Herrn Jesus nachgehen. Ja? Damals gab es halt auch schon Menschenhängerei. Ja? Der Johannes war überhaupt nicht begeistert darüber. Sie sprechen Vers 3, 6, Kapitel 3, 26 sogar von dem, der jenseits des Jordan bei dir war. Ja? Also hatten sie noch nicht begriffen, um wen es da eigentlich ging, obwohl der Johannes das ja gepredigt hatte. Er antwortete ihnen und dabei fällt auch Licht zum Verständnis der beiden Gleichnisse, die genau genommen ein und dieselbe Aussage machen. Er sagt, ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Die Braut, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, also er, der dabei steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Also der Johannes hat ganz genau begriffen, um was es geht. Ja? Seine Jünger noch nicht, offensichtlich, zumindest ein Teil. Und jetzt sagt er weiter, Vers 31, der von oben kommt, ist über allen oder über allem. Der aus der Erde ist, ist wie einer von der Erde und er redet auch aus der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Das war das Problem. Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, welcher Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Nun fassen wir mal das zusammen in der Folie 15. Johannes, der Täufer, ist also nicht der Christus, sondern der, der vor ihm hergesandt ist. Er sieht sich auch nicht als Hauptperson, der Johannes, ja, sondern die Hauptperson ist der, der die Braut hat, der Bräutigam, der Herr Jesus, er ist der Christus. Johannes ist der Freund des Bräutigams, der seinen Weg bereitet, indem er zum Beispiel eben auch die Botschaft von der Königsherrschaft verkündigte. Und seine eigene Botschaft nennt er Johannes als aus der Erde kommend. Eretz Israel, Erde, ja, aus der Erde kommen. Jesu Botschaft aber aus dem Himmel kommend. Und trotzdem nimmt sie niemand an. Er sagt weiter, ich muss abnehmen, also Johannes muss abnehmen. der Christus zunehmen. Seine Botschaft endet und die des Christus löst diese Botschaft ab und muss zunehmen. Und der Johannes freut sich darüber, dass sein Auftrag erfüllt ist. Er freut sich über diese Ablösung. Und er denkt, endlich wird es ja nun Wirklichkeit, ja, dass das, wozu ich gesandt bin, auch eine Frucht bringt, indem der Sohn, den er vorher nicht kannte, obwohl er verwandt mit ihm war, ja, dass er den jetzt sieht. Und deshalb kann er sagen, jetzt kann ich abnehmen, jetzt kann ich gehen. Ist das nicht eine kolossale Haltung? Da können wir uns einiges davon abschneiden, denke ich. Muss ich mir an die Brust schlagen. Welch eine geistliche Haltung. Wie heißt denn die Braut? Jetzt, nach all dem, was wir gehört haben. Israel, ja, es gibt keine andere Braut. Hat noch nie eine andere gegeben.
Da schreit aber alles auf.
Ja. Macht nichts. Denn sie war die Braut, die Ehefrau Israels seit alter Zeit gewesen. Und wer jetzt die Braut auf den Leib des Christus deutet, der betreibt schlicht Schriftverdrehung. Sorry. Ja, es ist so. Wir bleiben da jetzt nicht stehen, werfen auch keine Steine, denn es gibt noch weitere Gleichnisse, die sich damit beschäftigen. Nur eine Verbindung stellen wir jetzt schon nach den eben gelesenen Worten her. Das ist für mich jetzt ein Merksatz, steht auch da unten. Das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel ist gleichzeitig das Evangelium der Hochzeit des Bräutigams Christus oder Messias mit seiner Braut. Ja, also alles, was mit Königreichsbotschaft zu tun hat, ist Hochzeitsbotschaft. Ja, hängt mit der Hochzeit des Lammes zusammen. Und da geht es um das zwölfstämmige Israel. Wir sehen, dass diese Botschaft der unterschiedlichen Evangelien zu einem wunderbaren Ganzen zusammenlaufen. Ja? Und es ist nicht Beweis, dass da verschiedene Leute das verschieden gesehen haben. Lasst euch diesen Quatsch nicht aufbinden. Sondern Gott hat in jedem Evangelium eine ganz besondere Blickrichtung des Schreibers gegeben, damit diese Botschaft von vier Seiten, ja, im Irdischen von vier Himmelsrichtungen aus beschrieben wird und damit als Ganzes gesehen wird. Das ist das Ziel, warum das vier Evangelien sind und nicht bloß drei. Die Brüder früher haben auch gesagt, die vier ist die Zahl der Erde. Ja? Vier Himmelsrichtungen gibt es und deshalb gibt es vier Evangelien. Die beschäftigen sich mit der Erde und Erde ist Israel. Das ist auch ein Bild. Ja? Das wird zwar so nicht direkt in der Schrift finden, das aber plausibel ist, aufgrund der biblischen Begrifflichkeiten, die wir finden. Einfache Erkenntnis daraus ist jetzt für die beiden Bilder, Flicken, neuer Flicken auf altem Kleid, neuer Wein in neuen Schläuchen, alter Wein in alten Schläuchen. Da müssen wir jetzt eine Zusammenfassung draus ziehen. Die neuen Flicken, die nicht auf das alte Kleid kommen und der neue Wein, der nicht in alte Schläuche gefüllt werden soll, das muss also mit der Botschaft an das Volk der Wahl zu tun haben. Also nicht mit der Gemeinde oder sonst was, sondern das muss mit Israel zu tun haben. Das ist mal die erste grundlegende Erkenntnis. Allgemein können wir schon aus dem direkten Wortlaut ableiten, es soll mit dem, was das Neue und das Alte jeweils abschattet, auf keinen Fall eine Vermischung stattfinden. Ja, das würde ja so sein. Ich nehme neuen Wein, leer womöglich den alten Wein aus und tun in alte Schläuche rein. Oder ich nehme die neue Botschaft des Königreiches und setze es auf die Propheten drauf, ja, und vermische die beiden. Der Herr Jesus sagt, das funktioniert nicht. Das kann nicht gehen. Da wird die alte Botschaft verdorben. Das alte Kleid wird zerrissen mit dem neuen Flicken auf dem Kleid. Das ist die Botschaft daraus. Das heißt, dass das Auftreten des Herrn Jesus eine neue Heilsordnung einläutet. Ja? Etwas Neues, das das Alte abschließt und was Neues kommt, und zwar für Israel. Als Anbruch, natürlich, klar. Aber eingeläutet wurde es damals. Und der Herr Jesus erklärt uns das auch wieder kostbar selber. Wie schön. Ja, wir brauchen also gar nicht viel drüber nachdenken. Wir schlagen auf Lukas 16, 16 und 17. Ja, ich habe die Stelle auch hoffentlich da wo geschrieben. Ich glaube, auf der nächsten Folie steht die. Lukas 16, 16 und 17. Da erklärt der Herr Jesus selber, bitteschön, ja, Gesetz und Propheten waren bis auf Johannes. Jetzt könnt ihr verstehen, warum ich den langen Vorspann gemacht habe, was der Johannes über sich selber sagte. Was muss er abnehmen? Warum? Weil er der letzte der Propheten war. Und dann kommt was Neues. Von da an wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Und das ist in dem anderen Gleichnis vom Haus aus dem Felsen, was ist da passiert? Da kamen Stürme und es kam Wasser und versuchte das Haus zu zerstören. Und das ist das, was der Herr Jesus hier aussagt. Dem Reich der Himmel wird Gewalt angetan. Gewalttuende reißen es an sich. Jetzt habe ich schon die nächste Stelle zitiert. Ich muss erst mal richtig fertig lesen. Also nochmal, Vers 16 und 17 im Zusammenhang. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Und dazu lesen wir noch aus Matthäus 11, wo der Herr Jesus einiges über den Dienst des Johannes des Täufers erklärt. Matthäus 11, 11 bis 15. Wahrlich, ich sage euch, unter der von Frauen geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt wird der Königsherrschaft der Himmel Gewalt angetan. Das heißt, es gab Leute, die haben sich dieser Botschaft gewaltmäßig bemächtigt. Gewalttuende reißen es an sich, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es gab wenige Ohren, aber die haben gehört und die haben es kapiert. Ja, vom Johannes haben wir es explizit ausgesprochen gehabt. Zusammenfassung dazu. Gesetz und Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird die Königsherrschaft Gottes evangelisiert, wie das eigentlich richtiger nach dem Griechischen heißt. Das Gesetz fällt dabei nicht einfach weg, ja, sondern es wird, noch wird es aufgelöst, sondern es wird ganz erfüllt. Und durch eine neue Ordnung abgelöst. Siehe auch Matthäus 5, 17 und 18. Der Hebräerbriefschreiber und der Galaterbrief, die weisen diese Tatsache im Detail nach. Dort kann man also das nachlesen. Die Botschaft der Propheten wird teilweise erfüllt durch den Dienst Jesu, aber ein großer Anteil derselben wartet noch auf eine Erfüllung, und zwar noch lange Zeit. Dann gibt es Kräfte, die der Königsherrschaft Gottes Gewalt antun, die sie missbrauchen, die sie an sich reißen und solche, die mit Gewalt hineindringen. Das heißt, dass diese Königsherrschaft zunächst einmal unter diesem bösen Einfluss eine völlig andere Richtung nimmt, als sie von Gott ursprünglich gedacht war. Das heißt, es wird aus dem Evangelium letztlich ein Nicht-Evangelium erzeugt. Dann heißt es noch, der Kleinste in der Königsherrschaft der Himmel wird größer sein als Johannes. Wobei wir hier natürlich ergänzend sagen müssen, dass es sich bei der Größe um die Wichtigkeit der Aufgaben handelt. Ja, nicht etwa daran, dass der Johannes etwa versagt hätte, ja, dass er unvollkommen gearbeitet hätte. Ja, wenn einer konsequent war in seinem Dienst, dann war es der Johannes. Ja. Und deshalb kann es sich bei dem Größersein nur um Aufgaben handeln. So wie Paulus etwa der Gemeinde in 1. Korinther 14, 5 sagt, wer weiß sagt, der ist viel größer als der, der in Sprachen redet, obwohl beides Geistesgaben sind. Ja? Aber es gibt halt größere Gaben und weniger wichtigere Gaben. Ja? Und so müssen wir auch diese Stelle verstehen. Jetzt fassen wir das mal auf das Neue und Alte zusammen. Also auf die beiden Bilder, die der Herr Jesus hier verwendet. Für was steht nun das Neue und das Alte in den beiden Vergleichen Jesu? Die Botschaft Jesu, die folgt konsequent der des Johannes. Und natürlich der Propheten, haben wir vorhin gelesen. Johannes Botschaft schließt die Botschaft von Gesetz und Propheten ab und vervollständigt sie. Nächster Punkt, diese beiden Dinge dürfen nicht vermischt werden. Das würde einem neuen Flicken auf einem alten Kleid bzw. neuem Wein in alten Schläuchen entsprechen. Im Gegensatz dazu wird durch Christi Sendung und Werk das Gesetz vollständig erfüllt. Viele Aussagen der Propheten, der alte Wein, wird erfüllt, vor oder teilerfüllt. Es gibt aber noch alten Wein in alten Schläuchen und die bleiben erhalten. Der Herr Jesus sagt es eindeutig, der alte Wein, der soll noch erhalten bleiben. Warum? Weil eben vieles noch nicht erfüllt war, damals, bei dem ersten Kommen Jesu. Und deshalb wartet das auf Vollerfüllung. Und das ist schließlich womöglich der größere Anteil der Prophetie. Ja? Noch etwas spricht der Herr Jesus hier im Zusammenhang mit dem Fasten an. Er wird eine Zeit lang weggehen. Ja, er sagt, wenn der Sohn des Menschen weggegangen ist, dann werden auch die Jünger fasten. Auch hier der Hinweis, ja, dass der Herr Jesus mal weggeht, ja, und dann wiederkommt. So wie wir in Matthäus 10 bei dem Auftrag gesehen haben, dass der ausgesetzt wird, ja, bevor der Missionsbefehl überhaupt kommt, ja, wird der alte Auftrag ausgesetzt, weil sie werden nicht fertig, ja, mit den Städten Israel, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ja, also wird er durch das Gemeindezeitalter, wird dieser Auftrag, der in Matthäus 10 begonnen hat, zurückgestellt und fängt dann, wenn die Gemeinde weg ist, wieder an zu laufen, bis zum Ende des Zeitalters. Dann kommt er, dann wird Israel zurechtgebracht und dann läuft der sogenannte Missionsbefehl los. Ja, da muss erst Israel zurechtgebracht sein. Erst dann funktioniert das. Jeremia 4, die Stelle haben wir vorhin gelesen, Jeremia 33, eindeutig bewiesen. Was sagt denn der Petrus in Apostelgeschichte 3? Und mit der Stelle schließe ich nun ab. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel ausnehmen muss, bis die Zeiten der Wiederherstellung bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und hier geht es nicht um die Enderfüllung, 1. Korinther 15, 28, sondern um die Dinge, die noch ausstehen. Hier, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und das ist der alte Wein in alten Schläuchen. Und wehe, wir vermixen jetzt, ja, diese Dinge, ja, das kann nur ein Durcheinander entstehen. Und das haben wir ja auch. Möge uns der Herr Weisheit geben, dass wir ganz dicht beim Wort bleiben. Dann wird's einfach. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort alles gegeben hast, was wir wissen müssen. Was wir darin nicht finden, müssen wir auch jetzt noch nicht wissen. Und so gib, dass wir keusch sind, dass wir uns damit zufrieden geben. Denn das, was du uns geoffenbart hast, reicht völlig aus, um in dir zur Ruhe zu kommen. Um dann auch ein Zeugnis zu sein, als Licht in dieser Welt an dem Platz zu stehen, wo du mich und wo du uns alle, jeden Einzelnen, hingestellt hast. Und dazu wirst du auch Gnade geben. Amen.
Amen.